Auch ich begrüße alle im Namen des Herrn und wünsche uns allen gesegnete Pfingsten. Wenn der Herr mitten unter uns sein wird, dann können wir auch gewiss sein, dass er segnet. Denn der Prophet Jeremia sagt auch, durch den hat Gott gesagt, ich weiß, welche Gedanken ich mit euch habe. Gedanken des Friedens. Und so wissen wir, dass wenn wir uns an Gott halten und unser Leben, wenn es ihm übergeben und auch bleibt so, wie wir es übergeben haben, dann wird er mit uns sein, wird uns segnen in allen Lagen. Denn er ist unser Vater und welcher Vater hat seine Kinder nicht lieb? Und wie viel mehr, der Herr Jesus hat gesagt, wie viel mehr, euer Vater im Himmel, wenn ihr, die ihr arg seid, keine gute Gabe geben euren Kindern, wie viel mehr, euer Vater im Himmel. Und dessen sind wir gute Zuversicht, ob wir auch wenig sind, aber doch, dass der Herr möchte mit uns sein, unter uns sein und uns segnen durch sein Wort. Nun, heute bringe ich keine neue Botschaft, keine etwas, was vielleicht, kann man sagen, etwas Neues, etwas anderes, sondern die alte Botschaft, wie wir schon gehört haben, in dem Einleitungswort. Aber es ist mir so nichts Neues, aber ich möchte ganz kurz über die Bedeutung des neutestamentlichen Pfingsten etwas sprechen. Ich lese uns zum Anfang zwei Bibelstellen. Einmal Johannes 14, Vers 15 bis 17. Und hier sagt der Herr Jesus so, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und noch in demselben Johannesevangelium, Kapitel 16, vom 8. bis den 11. Vers. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um der Sünde willen, und um der Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe das gelesen aus der Luther-Übersetzung. Andere Übersetzungen sagen, nicht strafen, sondern eine, ich glaube, Schlachter-Übersetzung sagt, überführen. Und ob es in der Genfer Übersetzung ist, kann ich jetzt nicht sagen, habe es nicht gelesen jetzt, aber es heißt dann so, der Geist, der wird der Welt die Augen öffnen. Dann, ja, über das, was ich hier gelesen habe. So dass, wenn wir denken, das Gericht, es ist irgendwie nicht ganz so, wie es die anderen Übersetzungen ausdrücken. Nämlich die Augen öffnen der Welt wird dieser Heilige Geist oder auch überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und auch über das Gericht, was es meint. Und so möchte ich kurz heute sprechen über das neutestamentliche Pfingstfest. Wir wissen, die Juden hatten drei Hauptfeste. Und was sie bedeutet, das alles will ich auch nicht sagen. Wer sich interessiert, der kann nachlesen. 3. Mose 23, 5. Mose 16. Dann wird es ganz schön beschrieben, was diese Feste sind, wie sie gehalten werden, was alles dazu sein muss. Das ist dort alles beschrieben und ich denke, und das ist so ganz deutlich beschrieben, es braucht keine Auslegung. Und so das, über das werde ich auch nicht. Aber ich möchte stehen bleiben an dem Fest. Erstlingserntefest war bei den Juden das zweite Fest oder Pfingstfest, das sogenannte Pfingstfest. Das erste Fest war Passa. Was Passafest ist, warum sie es gehalten haben, das wissen wir auch. Es ist ein Gedächtnis an den Auszug aus Ägypten. Aber alle diese drei Feste, die wurden Feste genannt Dankfesten. In allen diesen drei Festen hat das Volk Israel besonders dem Herrn dankt. Im ersten, weil sie kamen, weil sie befreit wurden aus der Knechtschaft. Am Pfingsten dann, das war das Pfingstfest, das war das Fest der Erstlingsgabe. Das heißt, wenn die Weizenernte, wenn die Ernte anfängt, dann hat Gott das Gebot gegeben, die erste Garbe und das erste Zweierlei Brot, die sollten gebracht werden an dem Ort, den ich auserwählen werde. Denn das Gesetz ist gegeben worden unterwegs, wo in der Wüste, wo sie waren. Aber wenn ihr in das Land kommt, dann wird der Herr, euer Gott, eine Stätte auswählen, dort, wo sein Name wird wohnen. Dort wird sein Haus gebaut und dort sein Name. Und an dieser Stätte sollten sie dann die Erstlingsgarben bringen. Und wozu alles? Das ist auch alles ganz deutlich beschrieben. Das könnt ihr alles nachlesen. Es wird zu weit gehen und es wird ja auch schon oft erwähnt und gesagt. Und deshalb bleibe ich da nicht stehen. Und dieses Erstlingserntefest, das war ein Freudenfest, und zwar eine doppelte Freude, weil in dieser Erstlingserntefest, da freuten sie sich über den Segen, was Gott dem Volk Israel also verheißen hat und auch gehalten hat, sofern sie in den Geboten Gottes wandelten und blieben in diesen Geboten. Und dann hat der Herr sie gesegnet. Der Herr Jesus hat auch gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und wer meine Gebote hält, zu dem wird der Vater und er wird kommen bei ihnen Wohnung machen. Also das ist dann eine große Freude, wenn wir Kinder Gottes unserem himmlischen Vater gehorsam sind, dann können wir auch wissen, dass er mit uns wohnt, bei uns wohnen wird, in unserem Herzen. Und ist das nicht die größte Freude, was es geben kann? Und so haben sie die Erstlings, wenn sie die Erstlingsgaben erhalten haben, das war ein Fest der Freude. Das dritte Fest ist dann das Laubhüttenfest, das war dann am Ende der Zeit, der Erntezeit. Nun, dieses Fest, das erste Fest wurde gehalten am ersten Monat, am 14. Tag. Am Abend schlachteten sie das Passa. Und auf den kommenden Sabbat haben sie das Passa dann gehalten. Und wurde dann das Fest der ungesäuerten Brot gehalten, eine Woche lang. Und von diesem Sabbat an wurden gezählt 50 Tage. Und am 50. Tag, wieder am Sabbat, da hielten sie das Fest der das Erstlingserntefest, nämlich das Pfingsten. Wir im Neuen Bund halten es so, nach der Himmelsfahrt werden 10 Tage gezählt. Aber nach der Auferstehung bis zur Himmelsfahrt lesen wir im Wort Gottes, dass der Herr Jesus erschien seinen Jüngern und war noch auf dieser Erde und hat, manchen haben ihn gesehen, also und hat noch seine letzte Anweisungen gegeben, seinen Kindern, 40 Tage lang. Und dann ist er in den Himmel gefahren und nach 10 Tagen, also ist dann das Pfingstfest. Wie das Pfingstfest stattgefunden hat, das haben wir gelesen, über das will ich auch nicht reden. Wir wissen, dass die Jünger waren einmütig beieinander, 120 Seelen waren es, und dort ist auch mit Namen angegeben, welche Frauen dabei waren. Und es war ein Tag, still wahrscheinlich, so wird es gesagt, kein Wind, kein Sturm, kein so Außergewöhnliches, aber weil so viele Gäste kamen nach Jerusalem. Und an diesem Tag war wahrscheinlich ein stiller, schöner Sabbattag. Aber es geschah ein Brausen, und zwar ein gewaltiges Brausen. Man spürte keinen Wind, man hörte, aber ein Gewalt. Und das hat die ganze Völker, wo es gekommen sind, die kamen dann auf den Tempelplatz zusammen. Und wie das Brausen geschah, eigentlich hörten es die, es erfüllte die Wohnung oder das Haus, dort wo die 120 beieinander waren. Und dann heißt, das war der Tag der Pfingsten, wo er erfüllt war, da kam der Heilige Geist und setzte sich wie Feuerflammen, wie Zungen auf ein jedes, wo dort sich befand, in diesem Haus. Nämlich die 120 Erlöste, die empfangen dann dort, sie wurden getauft mit der Feuertaufe aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Von dieser Taufe hat schon Johannes geweissagt und hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, der stärker ist denn ich, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuertaufe. Das kann man nachlesen in Lukas 3, Vers 16, wo Johannes das gesagt hat. Also da hat sich jetzt dieses erfüllt. Nun möchte ich heute kurz jetzt sprechen über das, die Bedeutung des Pfingsten. Erstens, die Jünger wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und empfangen gleichzeitig die Feuertaufe, was verheißen war. Jesus hat ihnen ganz ausdrücklich befohlen, bleibt in Jerusalem, bis ihr werdet angetan mit der Kraft aus der Höhe. Und warum hat Jesus das gesagt? Ich habe schon mal über das gesprochen, das hören wir immer wieder und das lesen wir auch. Wir wissen, dass die Jünger waren erlöst, sie waren bekehrt, sie waren Kinder Gottes, sie waren mit Jesus gewesen 3 Jahre. Sie hatten von ihm auf sein Wort, hatten sie die Vollmacht bekommen, um Teufel auszutreiben, um das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen, wenn Jesus sie gesandt hat. Aber wo sie wieder zurückkamen und wo sie auf sich angewiesen waren, da hatten sie diese Kraft nicht. Noch etwas, was sie begleitete. Sie begleitete nämlich das, dass sie waren besorgt für ihr Leben. Sie trachteten nach Rang, ja, also nach solchen Dingen und noch mehr. Ich will ganz kurz bloß das sagen. Das war ihnen noch. Und der Herr Jesus wusste ganz genau, mit diesen Eigenschaften sind sie eigentlich nicht geeignet, das Evangelium des Friedens, diese herrliche Botschaft zu verkündigen und das Haus Gottes aufzubauen. Und deshalb mussten sie vor mit der Kraft angetan werden. Sie mussten eine Reinigung empfangen, dass diese Dinge, was in ihren Herzen noch war, diese Dinge, sie mussten ausgebrannt werden. Und das war die Feuertaufe, war notwendig für das, weil dort war noch Hochmut, Stolz, dort war noch das eigene Ich und manche Dinge, solche Unsicherheit und so weiter, das noch im Herzen war, das wusste Jesus. Sie waren Feiglinge, sie waren ängstlich, aber von diesem Augenblick an hat sich alles geändert. Ja, ich kurz werde darauf ein wenig eingehen. Nun, Pfingsten wurde der Tag der Gründung der Gemeinde Gottes genannt. Obwohl das Material wurde vorbereitet zuvor, solange Jesus auf der Erde war. Jesus hat nämlich gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Aber er hat auch gesagt, von dem Tage des Johannes, des Täufers, leidet das Himmelreich Gewalt. Und wer Gewalt tut, der reißt an sich. Also, wenn Jesus das gesagt hat, dann wissen wir, dass schon die Gemeinde wurde, das Material für den Bau der Gemeinde wurde vorbereitet von Jesus persönlich. Nämlich die Jünger, die 120, was dort waren, das waren Menschen, die wo erlöst waren, die wo eine Wiedergeburt erfahren haben. Aber sie waren noch nicht ganz fertig für den großen Auftrag, was Gott, was Jesus eigentlich für sie vorbereitet hat. Und deshalb war Pfingsten ganz notwendig. Aber Pfingsten, so wie im Alten Bund, so wie die Juden sich gefreut haben auf das Pfingsten und sie die Erstlingsgabe empfangen, genauso Freude ist auch heute unter den Kindern Gottes. Ich denke, der Apostel Paulus hat diese Worte gesagt, die wir haben die Erstlingsgabe unter uns, des Geistes unter uns. Das waren die Jünger, die waren die Erstlinge, die Jünger und die 120 dort waren. Aber dann hat Gott seine Gemeinde gebaut. Wie geschah die Geburt und ihr Bau? Ich lese eine Bibelstelle. Lass uns mal Jesaja 66, den 8. Vers aus. Jesaja 66, Vers 8. Und hier heißt es so: Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen, kann auch, ehe denn ein Land die Wehen trägt, ein Volk auf einmal geboren werden. Nun hat doch ja in Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Das ist eine Weissagung von Jesaja viele Jahre zuvor. Es wurde schon öfters auch hier erwähnt, wenn wir sein Gedächtnis haben. Also nachdem der Apostel Petrus die Feuertaufe empfangen hatte, nachdem er schon erfüllt war mit dem Heiligen Geist, hat er diese bekannte Pfingstpredigt gehalten, welche wir lesen dann weiter in Apostelgeschichte 2, von dem an geht es dann weiter und wie Petrus diese Pfingst. Und an jenem Tag bekehrten sich 3000 Menschen und wurden getauft. Und dann heißt, und der Herr tat zu jeden Tag zu dieser Gemeinde, die also selig wurden, die sich bekehrten, die von Neuem geboren wurden und so weiter. Also das war der Tag der Geburt der Gemeinde Gottes, der Organisation der Gemeinde Gottes und auch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber eins lasst uns nicht vergessen, das meint nicht, dass dort ist der Heilige Geist ausgegossen worden auf diese 120 und nun alle anderen, die nachkommen, die werden automatisch diesen Heiligen Geist empfangen. Nein. Sondern wir lesen, das war eine Verheißung schon in Joel. Joel hat schon diese Verheißung geschrieben. Lasst uns mal Joel Kapitel 3 aufschlagen. Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglingen sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selbigen Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Geschwister, was denkt ihr, von welchem Tag, von welcher Zeit redet es hier? Redet es von einem Tag des Pfingsten oder redet es von dem Tag der Gnade, der angefangen hat mit dem, mit der Zeit, wo Jesus auf die Erde kam. Das ist der Tag der Gnade. Das ist der Gnadentag. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Der Herr hat einen Tag gemacht. Dieser Tag, der letzte Tag, Johannes nennt die letzte Stunde. Wenn wir die Schrift lesen, dann müssen wir wissen, um was es geht. Und so hat schon der Prophet Joel hat es verheißen, dass der Geist wird ausgegossen. Die Erstlinge von dieser Ausgießung waren die 120. Aber später dann, und er sagt dann so, auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mächte meinen Geist ausgießen, bis der Herr kommt, die ganze Zeit immer, solange der Herr Kinder hat auf dieser Erde, solange jemand die Erlösung, die Wiedergeburt erfährt, wird diese Verheißung für diesen persönlich sein. Und er wird an dieser Verheißung teilhaben. Aber es kommt auf mich und dich an, ob wir uns danach bestreben. Das ist die Frage. Und die Frage ist auch so. Also wir sehen, Geschwister, dass also dieser Tag der Pfingsten, das war die Geburt, die Organisation und die Taufe der Erstlinge mit dem Heiligen Geist. Schon wenn wir nehmen, buchstäblich, wenn Johannes gesagt hat, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, da steht es hier buchstäblich, der Geist teilte sich wie Zungen, wie Feuerzungen. Also, wenn wir sagen, und das war die Taufe, aber dieses ging dann, das wird stattfinden, bis der Herr kommt. Solange er Menschen erlesen wird, einen jeden wird er diese Verheißung also erfüllen. Nun, die 120, die waren die Erstlinge der Gemeinde. Und dann heißt, zu denen tat der Herr täglich hinzu. Später sagten die Apostel, ihr seid das Haus Gottes, ja? Also sagt er, er baut auf den Grund der Apostel, der Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Wenn wir sagen, wir können ganz mit einem guten Gewissen sagen, dass nicht Jesus hat die Gemeinde baut, alleine, wenn wir das so wörtlich nehmen, sondern der Apostel bestätigt es, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, und wo Jesus Christus der Eckstein ist. Also Jesus hat in die Apostel sein Wort, seinen Willen, seine Erkenntnis hineingelegt und nach dem Abschied haben die Apostel keine Jota sind sie abgewichen von dem, was Jesus sie gelehrt hat. Und wenn wir gelesen haben, der Tröster, der wird euch erinnern. Und so hat er die Apostel erinnert an alles, was Jesus sie gelehrt hat. Und sie waren imstande, alles so ausführen, so wie es Jesus hinterlassen hatte. Weil der Geist Gottes ist nicht ein Menschengeist. Ich kann heute sagen, Geschwister, manchmal ist bei mir so, wenn ich irgendwas habe jetzt vor und will etwas tun, im nächsten Augenblick habe ich es vergessen. Aber der Geist Gottes vergisst nie was. Ich will euch nicht verlassen noch versäumen. Diese Verheißung gehört auch hier. Wenn Jesus den Apostel hat den Auftrag gegeben, dass sie sollten also das Evangelium verkündigen, und zwar aller Kreatur, das heißt allen Menschen, und hat gesagt, der Geist wird euch erinnern, dann können wir wirklich sagen, getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Wenn der verheißen hat, dass der Heilige Geist wird erinnern, dann war es auch so. Und das gibt uns die Gewissheit, dass die Menschen haben nicht von sich geredet oder etwas ihre Lehre aufgestellt, sondern das war die Lehre Christi. Und durch den Geist Christi, den sie empfingen am Pfingsten, haben sie dieses Werk also weitergetrieben. Nun, ich habe schon gesagt, obwohl die Gemeinde ist, das Material wurde vorbereitet zu Jesuszeit, aber das war kurz also die Weise, der Tag Gründung der Gemeinde. Dieser Tag, Geschwister, war auch die völlige Heiligung und Reinigung der 120, die dort beieinander waren. Was macht das Feuer? Das Feuer verzehrt alles, was nur brennen kann. Das Feuer des Geistes verzehrt alles Unreine, was im Herzen ist. Dort heißt, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde und von aller Untugend. Also eine doppelte Reinigung. Eine Reinigung, wo das Blut Jesu Christi uns reinigt. Und der Heilige Geist, und also wenn wir das in Anwendung nehmen, das Feuer, das verbrennt alles. Und so wurden die Jünger, also an diesem Tag, das war ihre Heiligung, das war ihre Reinigung. Diese Reinigung hat den Jünger ihr Leben ganz vollkommen verändert. Wenn wir lesen, also dass zuerst es waren Menschen, die furchtsam waren, die ungeschickt waren, die, naja, haben den Heiland verlassen und so weiter. Aber nach dieser Taufe, wir sehen gleich am Anfang an Jesus, an Petrus seine Predigt, da quoll das heraus, das, was er früher hat Angst gehabt, vielleicht zu sagen. Es wird die Frage hier gestellt, warum hat Petrus den Heiland verleugnet? Und dann wird die Antwort gegeben, zum Teil, weil er Angst hatte, die Angst erfüllte sein Herz. Aber jetzt sehen wir, wie furchtlos standen diese Apostel vor den Herrschern dieser Welt, vor Könige, vor dem Hohen Rat, vor den Hohen Priester und so weiter. Diese Kraft gab ihnen der Heilige Geist. Somit sehen wir, Geschwister, dass das Geschehen am Pfingsten, das wäre ein sehr großer Segen, hatte eine sehr große Bedeutung auf die, die dort beisammen waren, am Anfang. Genau den Segen und diese Bedeutung hat Pfingsten auch heute für ein jedes Kind Gottes, der willig ist, sich unter die Leitung des Heiligen Geistes zu stellen, der willig ist, wenn auf dem Thron des Herzens irgendein anderer Geist noch thront, der willig ist, diesem Geist, also den ausweisen und den Herrn Jesus einzuladen. Und ehe er kommt, lasst uns das in Acht nehmen, ehe Jesus unser Herz, den Thron, aufrichten kann im Herz, muss es vollkommen rein sein. Das ist die größte Bedingung. Und wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, dann können wir Tag und Nacht flehen um den Heiligen Geist, dass er eine bleibende Wohnung in unserem Herzen findet und dass er den Thron in unserem Herzen einnimmt und uns regiert, das wird alles umsonst sein, wenn nicht eine vollkommene Reinigung des Herzens zuvor stattfindet. Geschwister, diese Reinigung, wenn wir das nehmen, ich möchte ganz kurz stehen bleiben über die Reinigung im Alten Bund. Wir wissen, dass alle Gefäße, angefangen von Stiftshütte, dann die Gefäße, was notwendig waren im Gebrauch in der Stiftshütte, und dann die Priester und später der Tempel. Sie wurden alle, oder auch Zeiten, wurden eingeweiht, für den Herrn geweiht. Und sie wurden gereinigt oder geheiligt. Und wie geschah diese Heiligung, diese Reinigung? Nämlich Gott hat zu Mose gesagt, du sollst nehmen von dem Blut des Opfers und du sollst damit besprengen den Priester, dort auch die Ohrläppen und so weiter. Ich kann, die Zeit reicht nicht, ich muss schon gucken, dass ich. Aber wer interessiert ist, kann alles nachlesen. Und dann hat er gesagt, und so wurde alle, die Gefäße wurden gereinigt. Und von dem Tage an, wo sie gereinigt, geheiligt werden und ausgesondert, hatten sie keinen Kontakt mehr mit den anderen. Sie wurden ausschließlich nur für den Dienst des Herrn gebraucht. Das war die Bedingung. Und wenn sie gereinigt waren, geweiht waren, dann waren sie heilig. Und Gott anerkannte diese äußerliche Reinigung und Heiligung, das entsprach seinem Willen. Und er hat das akzeptiert und angenommen. Nun die neutestamentliche Heiligung. Geschwister, Gott wohnt nicht mehr in Häusern mit Händen gebaut. Er wohnt nicht mehr in Tempel, wo große Steine mit großen Steinen errichtet waren. Sondern das Wort Gottes sagt so, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Die Gemeinde Gottes ist der Tempel Gottes. Oder auch, wisset ihr nicht, dass eure Leiber der Tempel Gottes seid? Sollte ich sie verunreinigen und so weiter, wie der Apostel Paulus den Korinthern schreibt und den so sehen wir, dass im neuen Bund Gott nicht mehr wohnt in Tempel, die mit Händen gemacht sind. Aber dieser Tempel, der muss genauso gereinigt werden, so wie auch im alten Bund. Er muss gereinigt werden. Zuerst, wie wir schon gelesen haben, also alles, was geheiligt werden sollte, wurde von allem anderen abgesondert und nur für den Zweck Gottes erreicht. Und wenn es mit Blut besprengt und gereinigt war, habe ich gesagt, dann wurde es von Gott anerkannt. So ist es auch bei uns. Jede Seele, die zu Gott kommt, die muss gereinigt werden von den Sünden, welche wir getan haben. Für die, was wir schuldig sind. Und wenn diese Reinigung, die findet statt an der Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, wird ein Mensch wiedergeboren und er wird als ein Kind Gottes, als ein Kandidat zum Himmel eingehen, angesehen. Dieses Vorrecht haben wir. Der Apostel Paulus schreibt, und auf vielen Stellen in der Schrift heißt es, die Geheiligten. Sogar im alten Bund hat Gott gesagt zu Mose, ihr sollt ein abgesondertes Volk sein, geheiligt dem Herrn. Ihr seid ein heiliges Volk. Wenn das Volk Israel, die wo nie von Sünden los wurden, wo jedes Jahr ein Gedächtnis der Sünde geschah, wenn Gott sie als Geheiligte genannt hat, heiliges Volk, das heißt ein abgesondertes Volk. Das heißt ein Volk, das in Wirklichkeit also von den Heiden, von all den anderen war abgesondert und hat, wenn sie die Gebote Gottes gehalten hat, dann waren sie das Volk Gottes. Genauso ist auch im Neuen Bund. Ein jedes wiedergeborene Kind Gottes, das ist geschieden, das hat mit der Welt keinen Kontakt mehr. Nicht, dass wir aus der Welt gehen. Das meint nicht, dass wir nicht mit der Welt arbeiten und so weiter. Aber das heißt, die weltlichen Dinge, die weltlichen Eigenschaften oder was in dem Herz war, das haben wir abgetan. Von dem sind wir los. Christus hat unsere Sünden vergeben. Nun sind wir Kinder Gottes, rein, als Heilige anerkannt. Als solche, die jetzt abgesondert sind, wir sind wiedergeboren. Und Gott nimmt es an. Aber, wie wir schon gesagt haben und bezeugt haben, dass es wirklich so ist, dass ein Wiedergeborener, um wirklich imstande zu sein, zum Gott von ganzem Herzen zu dienen und dass er die Kraft hat, auch wirklich ohne Sünde ein heiliges, das heißt ein abgesondertes Leben zu führen, da braucht er diese Kraft. Und diese Kraft bekommt er bloß bei der Feuertaufe, wie es bei den Jüngern war. Geschwister, fast alle Dominationen, christliche, fast alle, die leugnen diese Reinigung ab, die behaupten, dass der Mensch sich selbst reinigen muss. Aber lasst uns doch das Wort Gottes reden. Kann ein Mensch sich reinigen? Jede Reinigung geschieht von Gott. Wenn wir nehmen, es gibt verschiedene Bibelstellen, was die Bibel uns sagt. Zum Beispiel, eine Bibelstelle kann ich sagen, ich sage sie vielleicht nicht so buchstäblich, aber wir kennen sie. Lesen, lasst uns mal aufschlagen. Thessalonicher, 1. Thessalonicher, Kapitel 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Hurerei. Und dann sagt er, und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren, nicht in der Brunst der Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Lasst uns die Reihenfolgen wirklich genau betrachten. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist zuerst. Aber warum ist das der Wille? Dass wir wissen, andere Übersetzungen sagen, euer Gefäß zu behalten in Heiligung und Reinheit. Nicht die Reihenfolge ist nicht umgekehrt, dass wir sollen uns bestreben und endlich werden wir heilig. Nein, sondern so wie es im alten Bund war, die zwiefache Reinigung, genauso ist es auch hier. Zuvor wird Gott uns reiniger, heiliger, wird und dann sind wir imstande, dann bekommen wir auch die Kraft. Aber dann sollten wir aufpassen und diesen Stand bewahren, und zwar bis ans Ende. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Noch eine Bibelstelle, denselben Thessalonicher schreibt auch der Apostel Paulus. Lass uns mal den 23. Vers lesen. Hier sagt er so, Kapitel 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige ich durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsterblich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, der wird's auch tun. Können wir jetzt es umgekehrt machen? Das ist der Wille Gottes, dass ihr euch mit eurem Wandel bis ans Ende eurer Laufbahn heiliget, reiniget und so weiter. Wir werden es nie fertig bringen, sondern Gott macht dieses. Es gibt die Kompetenz Gottes und es gibt die Kompetenz der Menschen. Aber wir sollten das, was der Herr uns geschenkt hat und was er uns gegeben hat, diesen Segen, sollten wir behalten. Es, die Heiligung oder diese Reinigung, diese Feuertaufe, die macht uns nicht fehlerlos. Die macht uns nicht auch in dem Zustand, dass wir nie keine anderen Gedanken bekommen, dass wir nie etwas verkehrt machen. Das werden wir tun. Aber freilich, einer im Gräsermaß, der andere im anderen, gibt auch solche, wo vielleicht der Apostel Paulus sagt auch, von sich wirken sehen. Von sich konnte er sagen, ihr wisst, wie heilig und gerecht und unsträflich wir unter euch gewandelt haben. Folget uns, lieben Brüder, folget mir und wie ihr uns habt zum Vorbild. Kann ich und du das sagen? Aber mit der Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes, wenn wir so nehmen, wie es der Apostel genommen hat, dann werden wir auch genau solch einen Stand einnehmen. Aber lasst uns betrachten, der Apostel Paulus, nach seiner Bekehrung, da musste er erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann ging er in die Wüste. Und dann ging er, eine Probezeit hat er durchgemacht. Und er hat vieles. Er schreibt später, in welchen Gefahren er war. Und unter denen, heißt es auch so, unter wilden Tieren, wo er in der Wüste Arabien war. Also er hatte diese Vorbereitungszeit und er hatte es wirklich recht begriffen. Sein Körper, sein Leib war auf den Altar Gottes gelegt. Und das Wort Gottes sagt so, wenn wir uns ganz auf den Altar Gottes legen, dann wird er senden das Feuer. Wie war es, die Einweihung des Tempels und der Stiftshütte, wo Salomo gebetet hat an der Einweihung des Tempels. Und dann schaut es, wo das Opfer alles war, und dann fiel das Feuer vom Himmel und verzehrte das Opfer. Genauso ist auch bei uns. Und das erwartet der Herr. Geschwister, also lass uns diese Frage wirklich ernst darüber nachdenken und lass uns das Wort Gottes studieren und immer die Reihenfolge, was wie es folgt, wie es recht ist. Und dann werden wir auch diesen Segen empfangen. Nun kommen wir jetzt weiter. Eine Frage, das Werk des Heiligen Geistes. Und da möchte ich kurz auf das hinweisen. Freilich, Es gibt vieles. Das Werk des Heiligen Geistes ist überhaupt, dass wir als Kinder Gottes bestehen, dass wir beharren, dass wir überwinden, dass wir siegen. Das ist nur durch das Werk des Heiligen Geistes. Denn von alleine, von uns aus, können wir nichts tun. Aber wie ich schon darauf hingewiesen habe, was ist doch das Werk des Heiligen Geistes dazu gehört? Wir haben gelesen, ich lese nochmal diese Stelle, wo ich gelesen habe, in Johannes. Lass uns mal Johannes 16 aufschlagen. Und diese zwei Verse, was ich gelesen habe, nochmal lesen. Ja, verbunden mit dem, was ich gelesen habe in Johannes 14, dass der Herr wird den Heiligen Geist senden, den Geist, der uns tröstet und der uns diese Kraft gibt. Und dann sagt er hier im 16. Kapitel, im 8. Vers, und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um der Sünde und um der Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir jetzt nehmen, wenn dort heißt strafen oder überführen, das heißt der Welt klar machen, die Augen öffnen, eigentlich um der Sünde willen. Geschwister, die größte Sünde ist das, dass man den Sohn Gottes, der sein Leben auf den Altar gelegt hat, der sich selbst als Opfer für uns dargegeben hat, der alle Schmach und alles auf sich genommen hat, seinen Thron verlassen. Man könnte vieles über das reden, ist auch schon viel gesprochen worden. Aber diese Liebe Gottes und diese Liebe des Sohnes Gottes, was er um meinetwillen, da ich ein verdorbener Mensch war und habe abgelehnt, den Schöpfer, und er hat sich für mich als Opfer und Gabe dahingegeben. Und wenn ich ihn jetzt ablehne, ist das nicht die größte Sünde, was sein kann? Der Mensch kann sündigen, der Mensch kann ein Mörder sein, der kann sein, egal welche Sünde er macht, wie das Wort Gottes sagt, außer einer. Aber alle diese Sünde, die werden vergeben. Das Blut Jesu reinigt. Aber wer dieses Blut ablehnt und nicht sich beugt unter das Kreuz, das ist die größte Sünde. Und deshalb hat der Heiland gesagt, wenn der Geist kommt, der wird der Menschen die Augen öffnen. Und das geschah. Lass uns mal in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19 und 21 ausschlagen. 2. Korinther. Also 2. Korinther, Kapitel 5, vom 19. Vers. Denn Gott war in Christo und versehnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ist das nicht deutlich gesagt? Also was ist die Pflicht der Kinder Gottes? Was tut der Geist Gottes? Was vollbringt er durch seine Kinder? Hier durch die Apostel. Denn Gott war in Christus. Ja? Und wir sind Botschafter an seiner Stadt, zum der Welt Christus offenbaren, der für uns gestorben ist, der unsere Sünden auf sich genommen hat. Welch eine herrliche Botschaft. Wer diese Botschaft jetzt ablehnt und Christus nicht annimmt, der wird die Ewigkeit nie in dem Lichte Gottes sehen, sondern der wird dort bleiben. Also wie das Wort Gottes sagt, wer Christus ablehnt, der wird in die ewige Verdammnis kommen. Das ist das Erste, was er gesagt hat, um der Sünde willen. Es gibt keine größere Sünde, wie wenn man den ablehnt, der für mich gestorben ist. Und dann sagt er weiter, um der Gerechtigkeit. Um der Gerechtigkeit willen. Jesus Christus hat seinen Thron verlassen. Er kam auf diese Erde. Und wie schon gesagt, er hat sein Leben dahingegeben, um unter uns Menschen seine Gerechtigkeit aufzurichten. Und für uns ist er gestorben und dann ist er auferstanden, ist wieder in den Himmel gefahren. Und der Herr Jesus hat gesagt, die Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, dass er zum Vater zurückkehrt. Also er, das war eine Gerechtigkeit, nachdem er den Erlösungsplan vollbracht hat, fuhr er in den Himmel, nahm den Thron wieder ein als Schöpfer und von dort aus tut er jetzt diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in seinen Kindern schaffen. Aber zuvor offenbart auch, wie die Apostel, wie er hier gesagt hat, also durch die Predigt, was vor Gott gilt, welche Gerechtigkeit, wie man zu dieser Gerechtigkeit kommt. Und für seine Kinder ist er dort als Fürsprecher, als einer, der uns hilft, dass wir diese Gerechtigkeit auch beweisen können. Und dann drittens sagt er so, um das Gericht. Der Herr Jesus hat gesagt, wo er geschieden ist, dann hat er so gesagt, nun ist der Fürst dieser Welt gerichtet. Wenn wir uns erinnern, Geschwister, dann können wir erinnern, Daniel ist eine Bibelstelle. Das Gericht wird den Heiligen des Höchsten übergeben. Das Gericht ist nun den Kindern Gottes übergeben. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, ihm ist seine Macht genommen. Jesus ist auferstanden, siegreich, triumphierend, ist in den Himmel gefahren, hat wieder seinen Platz bei der Rechten Gottes eingenommen. Und nun geht jetzt das Gericht über die Welt, und zwar auch durch die Kinder Gottes. Wohl uns, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wenn wir diese Kraft besitzen, dann wird das Gericht, also sind wir die wo also über den Feind das Gericht halten. Jemand, wenn wir unter den Menschen sind, auf der Arbeit, wo immer es sein mag, unser Lebenswandel, unsere Worte, unser Benehmen, unsere Freundlichkeit, das ist ein Gericht. Der Heiland hat so gesagt zu denen, die Welt hasst euch nicht, euch kann sie nicht hassen, aber mich hasst sie. Warum? Weil er sich strafte, weil er ihre Ungerechtigkeit offenbarte. Und so, dem Seelenfeind ist die Macht genommen, Gott sei Dank, durch die Gnade Gottes, können die Kinder Gottes überwinden. Das ist nun das Werk des Heiligen Geistes, wie Jesus gesagt hat, wenn er kommt, was er tun wird. Ganz kurz. Aber da könnte man für jedes Kirche ein besonderes Thema sein. Nun kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Diese Taten oder diese Werke des Heiligen Geistes, wie wir schon davon gesprochen haben, die bleiben nie verborgen. Die werden immer offenbar. Und von hier aus wurde uns auch schon oft gesagt, Geschwister, dass unser Wandel, der wird doch sichtbar sein. Ihr seid ein offener Brief, der von allen gelesen wird. Und Geschwister, wie wir uns verhalten, es wird unbedingt an Tag kommen, es bleibt nicht verborgen. Und das ist das, dass unsere, auch die guten Werke, auf einer Stelle sagt so, die guten Taten, die sind jetzt offenbar. Die anderen werden auch nicht verborgen bleiben, die werden auch. So auch das Böse. Manche, ihre Sünden sind jetzt offenbar, aber niemand braucht sich verdrehen und denken, wenn sie bei den Menschen nicht offenbar werden, dann werden sie in Ewigkeit auch verborgen sein. Es wird ein Tag kommen, wo sie offenbar werden. Aber lasst uns das behalten, dass wir betrachtet werden. Und diese guten Werke, die werden auch offenbar. Aber auch das, wenn wir denken, was der Heilige Geist, seine Kraft, seine Macht und seine Führung, wie wunderbar sich das bezeigt im Leben der Kinder Gottes. Ich möchte ganz kurz ein Beispiel, das habe ich mir rausgeschrieben von Moody, seiner Erfahrung. Wir wissen, Geschwister, es wird immer wieder gesagt, dass die Heiligungslehre wird zugeschrieben den alten Brüdern, den sogenannten alten Brüdern, wo die Abendzeit hat angefangen und wir rechnen 1818 und dann wird es gesagt. Und manche, die tun ganz verächtlich dieses so, die haben ihre Meinung geschrieben, aber das Wort Gottes redet anders. Aber wer wirklich aufrichtig das Wort Gottes studiert und betrachtet, der kann wissen und sehen, dass die alten Brüder haben Recht gehabt. Aber Moody, Finney, Wesley und, naja, Spurgeon. Aber Spurgeon hat schon gelebt, auch schon in der Zeit, ich reinkomme, wo die alten Brüder waren. Aber die haben vor ihnen gelebt. Und die haben genau dieses auch belehrt und in ihrem Leben praktiziert. Moody schreibt so, im Jahre 1871, fühlte Moody sein persönliches Bedürfnis einer großen Kraft Gottes. Oder größeren Kraft Gottes. Dieses Gefühl wurde noch bestärkt, indem zwei Frauen, die ein gottseliges Leben führten und seine Versammlungen besuchten, ihm zu verstehen gaben, dass sie für ihn beteten. Und jetzt ist er verwundert. Er hatte ihnen geantwortet, warum beten sie nicht für die Leute? Die Frauen sprachen, weil sie die Kraft des Geistes benötigen, war deren Erwiderung. Er bat sie dann, ihn zu besuchen und mit und für ihn zu beten, auf dass er diese geistliche Kraft erlange. Der Hunger nahm zu. Ich fühlte die Notwendigkeit so sehr, dass ich nicht mehr weiterleben wollte, wenn ich nicht diese Kraft zum Dienste bekommen könnte, erzählte er später von dieser Zeit, wo er nach der Heiligung, nach der Feuertaufe also bestrebt hat und sie erlangen wollte. Er schrieb später, mein Herz schrie. Mein Herz schrie die ganze Zeit, dass Gott mich mit seinem Geiste füllen möge. Da an einem Tag, es war in New York, oh, war das ein Tag, ich kann es nicht beschreiben. Selten rede ich davon. Es ist fast eine zu heilige Erfahrung, um sie zu erzählen. Ich kann nur sagen, dass Gott sich mir so offenbarte, dass ich ihn bitten musste, einzuhalten. Ich ging wieder ans Predigen. Die Predigten waren nicht anders. Ich brauchte keine neuen Wahrheiten, und doch bekehrten sich Hunderte. Ich möchte nicht mehr in den Zustand zurück, in dem ich vor dieser gesegneten Erfahrung mich befand. Und wenn du mir die ganze Welt gäbest, wäre es nur wie der Staub auf der Waage gegen dieser Erfahrung. So schreibt Moody von dieser Erfahrung. Können wir denken, ein Evangelist, wo Millionen, das Evangelium, wo Millionen Menschen gehört und wie er sein Leben aufgeopfert hat, dass er hier eine Fantasie schreibt oder etwas schreibt, was nicht nach dem Wort Gottes stimmt? Ich glaube nicht. Lasst uns Spurgeon, der hat genau dasselbe Zeugnis gegeben. Viele Jahre hat er gepredigt als Baptist. Wahrscheinlich ist er auch so geblieben in dieser Gemeinde. Aber er schreibt, wo er diese Erfahrung gemacht hat, dann war sein Leben verändert. Finney war ein gesegneter Evangelist in Amerika. Und was er alles, wer so die Spiegel, wer das durchgelesen hat, der kann sehen, welche Arbeit er geleistet hat. Aber ihm wird auch dieses Zeugnis geben, ein Mann Gottes, der durch die Kraft und Macht Gottes, durch die Leitung des Heiligen Geistes hat Dinge vollbracht, wo man manchmal staunet, ob der Mensch solches kann tun. Wesley hat bis 3, einmal schreibt bis 5 Versammlungen in einem Tag gehalten. Wäre es möglich gewesen. Wesley ist eigentlich von dem, wo die Brüder schreiben, die alten Brüder, der hat diese Lehre dann, die Heiligungslehre, auf die Bahn gebracht. Und man hat ihn beschuldigt, dass er eine falsche Lehre hat aufgerichtet. Aber Gott sei Dank, dass solche Männer Gottes gab, die den Brüdern haben auch auf diesen Gedanken gebracht. Hätten sie nicht die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, hätten sie nicht etwas erfahren in ihrem Leben, dass sie wirklich, durch das sie konnten sich auf den Altar Gottes legen und solche Arbeit leisten, dann wäre es. Und wenn wir jetzt das nehmen, Geschwister, wie können wir dann sagen, dass was hier steht, können wir es anders deuten? Ich glaube, wenn wir das Wort Gottes so nehmen, wie er spricht, dann wird der Herr mit uns sein. Zuletzt, zum Schluss. Also Pfingsten erleben, das steht auch heute jedem Wiedergeborenen frei offen da. Wer da will, der kann sich bestreben und der kann auch Pfingsten erleben. Aber eins lasst uns nicht vergessen. Lasst uns nicht Pfingsten suchen oder diese Reinigung, diese Feuertaufe, lasst uns sie nicht suchen, auf dass wir einen Ruhm für uns ernten, auf dass die Menschen sagen, oh, wie der gut predigen kann, welch eine Stimme und wie schön, wie er gut singen kann. Oder dass er vielleicht eine Gabe empfangen hat, zum Teufel auszutreiben. Die Menschen sehen es und wir ernten die Ehre. Nein, jeder, der Pfingsten erleben will, der muss in aller Demut, in aller Herzensniedrigkeit zu Gott kommen und Gott bitten, wenn er mich wirklich erkennt, dass ich in aller Demut, in aller Niedrigkeit also seinen Willen erfüllen kann, dass er die Ehre bekommt für alles, dann wird er sie bekommen. Anders nicht. Der Herr segne uns.